Sie hören Revenge, eiskalte Täuschung. Von Douglas Preston und Lincoln Child. Aus dem Amerikanischen von Michael Bentag. Gelesen von Detlef Bierstedt. Malfurche war der Ort, an dem die Fäden dieses rätselhaften Geschehens zusammenliefen. Davon war Betterton überzeugt. In Malfurche waren die Brodies wieder aufgetaucht und hier waren sie brutal ermordet worden. Außerdem waren ihm Gerüchte über seltsame Vorkommnisse im Ort einige Monate vor dem Wiedererscheinen der Brodies zu Ohren gekommen. Es hatte eine Explosion bei Tiny's gegeben, dem örtlichen, ein wenig verrufenen Anglershop plus Kneipe. Ursache sei ein undichter Propangastank gewesen, so die offizielle Version der Geschichte. Aber es gab auch geflüsterte Hinweise auf weit interessantere Dinge. Betterton fuhr weiter in das triste Geschäftsviertel mit seinen abweisenden Ladenfronten und abblätternden Schildern. Vor der Anlegestelle hielt er an und stellte den Motor aus. Dort, wo das Tiny's gestanden hatte, erhob sich das Skelett eines neuen Gebäudes über den Trümmern des alten Baus. An der Vorderseite, zur Straße hin, war die neue Treppe des Gebäudes bereits fertiggestellt. Auf den Stufen gammelte ein halbes Dutzend schmuddelig aussehender Männer herum und trank Bier aus Flaschen in Papiertüten. Betterton stieg aus dem Auto und hielt auf sie zu. »Tag alle miteinander!« Die Männer verstummten und verfolgten sein Näherkommen mit Misstrauen. »Tag!« erwiderte schließlich einer widerstrebend. »Ned Betterton, vom Isabel B.« stellte er sich vor. »Heißer Tag heute. Möchte vielleicht jemand was Kaltes?« Ein unbehagliches Herumgerutsche.
»Und was wollen Sie dafür?«
»Was denn schon? Ich bin Reporter, also will ich Informationen.« Das wurde mit eisigem Schweigen quittiert. »Ich habe ein paar Bierchen im Kofferraum.« Betterton ging langsam zum Auto zurück. Bei solchen Leuten waren allzu schnelle Bewegungen nicht ratsam, öffnete den Kofferraum, hob eine große Styropor-Kühlbox heraus, trug sie bis zu den Männern und stellte sie auf der Treppe ab. Er griff hinein, holte eine Dose heraus, öffnete sie knallend und nahm einen langen Zug. Bald darauf griff eine Reihe von Händen hinein, die sich die Dosen aus dem schmelzenden Eis holten. Betterton setzte sich auf die Treppe und lehnte sich seufzend zurück. »Ich schreibe einen Artikel über die Brodie-Morde. Irgendeine Ahnung, wer die beiden umgebracht haben könnte?«
»Alligatoren vielleicht«,
bemerkte jemand und erntete höhnisches Gejohle.
»Die Polizei hat uns auch schon danach gefragt«, sagte ein magerer Typ mit Tanktop und Bartstoppeln auf den Wangen. »Wir wissen gar nichts.«
»Ich glaube ja, dass dieser Typ vom FBI sie umgebracht hat«,
nuschelte ein alter, fast zahnloser Mann, der bereits angetrunken war.
»Das miese Schwein war doch ein totaler Spinner.«
»FBI?« hakte Betterton sofort nach. Das war neu.
»Der Kerl, der mit dieser Polizistin aus New York angekommen ist.«
»Und was wollten Sie?«
Betterton merkte, dass sich die Frage viel zu interessiert anhörte.
»Du hältst die Klappe«,
herrschte der Magere den alten Mann an und warf ihm einen drohenden Blick zu.
»Also zum Teufel, Larry, ich hab doch gar nichts gesagt.«
Betterton merkte sofort, dass die Männer ihm irgendeine große Sache verschwiegen. Im selben Augenblick fiel ein breiter Schatten über ihn. Ein Berg von einem Mann war aus der Düsternis des unfertigen Gebäudes aufgetaucht. Sein rosa Schädel war kahl rasiert, ein Fettwulst von der Größe eines kleineren Rettungsrings umschloss seinen mit borstigen, blonden Härchen besetzten Hals. Er verschränkte seine Räucherschinkenarme und starrte die sitzende Männergruppe an. Das konnte nur Tiny höchstpersönlich sein. Der Mann war eine lokale Legende, ein Bayou-Kriegsherr.
»Was zum Teufel wollen Sie?«
fragte Tiny liebenswürdig. Instinktiv probierte er es. »Ich bin wegen des FBI-Agenten hier.« Der Ausdruck, der über Tinys Gesicht huschte, war kein besonders schöner Anblick.
»Pendergast?«
»Pendergast«, so hieß er also. Und Betterton kannte diesen Namen. So hieß eine der reichen, im Niedergang begriffenen Antebellum-Familien aus New Orleans. Tinys Schweinsäuglern wurden noch kleiner.
»Sind Sie mit diesem Schwanz befreundet?«
Tinys Miene verfinsterte sich.
Wenn ich den mageren Albino-Arsch von diesem Anzugträger jemals wieder hier erwische, richte ich ihn so schlimm zu, dass er eine Woche lang seine Zähne ausscheißt.